check it. Wir bauen die Welt ein Stein auf dem anderen in Russland. Wir sind die Planer, die handeln von Rostock bis Hanoi, Brücken und Gebäude. Unsere Projekte sind nachhaltig, keine leeren Träume. Bauen die Welt, bau sie auf. Architektur und Ingenieur, wir geben nicht auf. Digital und nachhaltig, wir denken voraus. In Russland, wir bauen ein Haus.
Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im IL-Podcast. Mein Name ist noch immer Oliver Kramer und diesmal haben wir eine Premiere. Wir tauchen tief ein in die Geschichte von IL. Es ist das große Jubiläumsjahr von In Russland. 90 Jahre blickt das Unternehmen zurück. Und wer könnte ein besserer Gast sein für diese Folge als Uwe Lemke, langjähriger Vorsitzender der Geschäftsführung bei In Russland, Mitglied heute noch im Verwaltungsrat. Und Herr Lemke macht noch ganz, ganz viele andere Sachen im Unruhestand, will ich es mal nennen. Erstmal, hallo Herr Lemke, schön, dass es geklappt hat. Willkommen.
Ich freue mich auch, Dankeschön.
Lass uns kurz über Sie sprechen. Sie sind jetzt seit knapp 3 Jahren im Ruhestand, wobei man ja von Ruhestand gar nicht sprechen kann. Sie haben mir im Vorgespräch verraten, Sie sind eigentlich immer noch unterwegs, vielleicht nicht mehr ganz so viel wie früher, aber hat man noch sein Tun und Sie sind vor allen Dingen noch bei IL immer wieder zugegen.
Ja, ich habe so mittlerweile eine 2-Tage-Woche. Neben den Funktionen natürlich im Verwaltungsrat oder gerade jetzt sind ja die Jahresabschlüsse auch in der Oberholding. Ja, bin ich ab und zu tiefer in dem ein oder anderen Projekt und das macht mir viel Spaß. Also ich habe schon immer ein bisschen Faible gehabt für Vertragsarbeit. Und da ist schon ein gutes Betätigungsfeld im Unternehmen, sodass ich an der einen oder anderen Stelle halt ein bisschen tiefer eintauche in bestimmte Projekte und mal schaue, was wir da machen und wo vielleicht Nachtragspotenzial ist oder wo vielleicht Sachen bearbeitet werden von uns, die wir gemäß Vertrag gar nicht schulden.
Ja, für Sie ist es, glaube ich, eine tolle Sache, einfach auf eine etwas, ja, möglicherweise entspanntere Ebene da nochmal weiter tätig zu sein. Wie ist es für die Kollegen, wenn Sie sozusagen nochmal, der alte Chef kommt vorbei und erzählt einem was? Ich glaube, so ist es aber nicht, sondern es ist vor allen Dingen, dass man von ihrer Erfahrung lernt. Vielleicht müssten wir jetzt die Kollegen fragen, aber
ja. Ich kann ja schwer für die Kollegen sprechen. Das müssen die beurteilen, aber ja, man merkt es ja daran, dass der eine oder andere doch gerne auch kommt und Fragen hat zu bestimmten Themen. Ja, und das macht mir natürlich Spaß, dann darauf eingehen zu können und ein bisschen vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle aus der Erfahrung dann zu schöpfen und auch Hinweise und Tipps zu geben.
Sie haben mir vorhin erzählt, es ist jetzt schon ein anderes Leben, was man im Ruhestand führt, wenngleich man ja immer noch einen Draht zu IL hat. Es ist aber nicht mehr so 110%. Es ist vor allen Dingen nicht mehr ständig Kopfkino, vielleicht auch dieser Druck nicht mehr so da. Wie ist das?
Ja, so kann man das ganz gut beschreiben. Das ist wirklich so, als ich das erste Mal nach dem Niederlegen der Ämter hier in Urlaub war, 2 Wochen, da habe ich das am 2. Tag schon gemerkt, dass es irgendwie ganz anders ist, weil man doch in gewisser Weise immer irgendwie reagiert und irgendwas ist ja immer. Und beim Frühstück liest man schon mal eine Mail und irgendwie muss man darauf auch reagieren. Ja, und das muss ich jetzt nicht mehr. Und das war schon ein qualitativer Unterschied. Zum Glück habe ich das vorher nicht gemerkt. Also solange ich aktiv war, habe ich das nicht gemerkt, dass das irgendwie für mich störend ist. Das war so normal. Man hat das getan und ich habe das nicht als störend empfunden. Jetzt, als es nicht mehr da war, habe ich das irgendwie als Erleichterung empfunden. So muss ich das schon sagen. Ja.
Jetzt würde ich den großen Bogen spannen, aber bevor wir zu IL kommen, vielleicht den großen Bogen zu Ihnen. Jetzt waren wir beim letzten Arbeitstag oder beim Ruhestand. Wie können Sie sich denn noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern bei IL?
Ja, das kann man gar nicht so definieren als ersten Arbeitstag. Also wir haben während des Studiums ein Praktikum gemacht und mein Praktikum war schon in der Vorgängerfirma von IL, also damals FPT, Forschung, Projektierung, Technologie. Das war eine Zweigstelle, Planungsbüro des BMK Industrie in Hafenbau, also ein relativ großes Kombinat mit 12.000 Mitarbeitern. Und die Einheit hier in Rostock war ein Betriebsteil von einem Betrieb, der saß in Stralsund und der gehörte zu diesem BMK. Und wir haben hier ein Praktikum gemacht, haben einen Praktikumsbeleg geschrieben. Insofern war nicht mein erster offizieller Arbeitstag, aber da kannten wir natürlich schon ein bisschen das Unternehmen. Und was so als Student zu der Zeit schon sehr ungewöhnlich war, man trug komplett weiße Kittel. Und wenn eine Pause war und die Mittagspause war und hier waren ein kleiner Supermarkt in der Nähe, dann gingen die Leute alle mit ihrem weißen Kittel zum Supermarkt und man hatte so das Gefühl, als Student, hier, ihr habt gerade im Krankenhaus Betriebsferien oder so. Also das war schon sehr ungewöhnlich. Also wenn man das so heute sieht, dann ja, war das schon ein sehr ungewöhnlicher Anblick.
Warum in diesen weißen Kitteln? Weil das sozusagen die Arbeitskleidung der Ingenieure war, so klassisch, dass man sich auch so ein Stück weit davon abhebt?
Ja, ich glaube, das war so eine Mischung. Also zum einen hatte man ja keine Computer, man hat also mit Skribent gezeichnet mit Bleistift auf Pergamentpapier. Und natürlich, also das färbte natürlich in gewisser Weise. Also da war so ein Schutz für die Arme schon ganz gut, denke ich mal. Das war sicher der eine Grund. Der andere war aber auch, glaube ich, schon, dass man sich ein bisschen abgehoben hat und gesagt, also wir sind hier Intelligenz und da trägt man halt einen weißen Kittel. Ja, ich glaube schon, das war das auch in einer normalen Arbeitssitzung, wo die leitenden Herren des Hauses zusammensaßen, hat man ja nicht mit Skribent und Tusche gearbeitet. Auch die trugen alle weiße Kittel.
Wie war das zu DDR-Zeiten? Wie muss man sich das vorstellen? Die Abläufe, sind die vielleicht gar nicht so viel anders als heute, was Bauplanung, Bauwesen betrifft? Wie haben Sie das empfunden zu DDR-Zeiten?
Naja, die Einarbeitung war grundsätzlich schon mit der heutigen vergleichbar. Also auch da hatte man quasi einen Mentor. Üblicherweise saß man mit dem im gleichen Zimmer. Und wenn man irgendwelche Fragen hatte, dann ging man auf den zu. Also das war gar nicht so viel anders. Sicherlich waren die technischen Rahmenbedingungen ganz, ganz andere. Wenn ich beispielsweise, also wir mussten auch damals schon Erläuterungsberichte schreiben. Und bevor der Bericht ins Sekretariat ging, dann wurde der also mindestens von 3 Leuten gelesen, weil es ging ja nicht wie heute. Eine Seite schreiben, eine halbe Seite korrigieren. Also das wurde mit Schreibmaschinen geschrieben und da war hinterher nichts mehr mit korrigieren. Also das Wort musste sitzen und wenn es dann getippt wurde, war es getippt. So, also das war ein ganz anderes Arbeiten. Also was wir heute machen, dass wir diktieren, dass wir ändern, das ist ja auch analog mit der Zeichnung. Also so ein Transparentpapier konnte man vielleicht einmal mit einer Rasierklinge mal ein bisschen bearbeiten, damit der Strich wieder wegging. Beim zweiten Mal war ein Loch drin. Also da musste man vorher überlegen.
Das war noch richtig Handwerk, ne?
Ja. Genau, da musste man vorher überlegen, was man zeichnet und was man schreibt. Und das kann man ja heute viel flexibler handeln. Ne?
Ja. Und was die Projekte anbetrifft, wenn Sie mal so zurückdenken, wir bleiben jetzt mal noch so DDR-Zeiten, 50er, 60er, 70er Jahre, da hat natürlich auch ein Wandel stattgefunden, sicherlich auch in der staatlichen Planung, was vorgegeben war. Aber wenn man so klassische Bauprojekte so zurückdenkt, in welche Richtung ging das so?
Na gut, der Betrieb, also dieser Kombinatsbetrieb FPT, war ja dem BMK angesiedelt. Und das BMK war ein zentral geleitetes Unternehmen und war in erster Linie zuständig für Gesellschaftsbauten, Industriebauten, Hafenbauten. Also man hatte keine Berührung im Normalfall mit Autobahnen oder mit Wohnungsbau, weil das war anders organisiert. Also war insofern inhaltlich das Aufgabengebiet abgegrenzt. Und so war auch dieser Betriebsteil hier unterwegs. Also man bearbeitete Werften, man bearbeitete Häfen, man bearbeitete auch eine Stadt- und Kongresshalle. Also das gehörte schon mit dazu. Also Industriebau gehörte mit dazu. Aber diese anderen Felder waren nicht Gegenstand.
Stichwort Hafen, gerade hier in Rostock. Ich habe neulich auch mal eine Dokumentation darüber gesehen, wie denn ja der Hafen Stück für Stück immer weiter ausgebaut wurde. Waren Sie da auch so ein Stück weit immer mit involviert? Weil das war ja absolut Prestigeobjekt für die DDR.
Ja, also das erste Projekt, was wir wirklich inhaltlich bearbeitet haben, passierte in diesem Praktikum, was ich vorhin erläutert hatte. In Mukran wurde ja ein neuer Hafen gebaut, insbesondere für die Fährverkehre zwischen Russland und der DDR. Und dort wurde ein Fähranleger gebaut. Und da ging es um die Fragestellung, wie kann man relativ schnell bauen? Und wir haben damals im Sinne oder im Rahmen dieser Praktikumsarbeit ja eine Technologie aufgestellt, wie man ganz schnell diesen Fähranleger bauen konnte mit verschiedenen Varianten. Sind dann natürlich auf die Baustelle gefahren. Das war zu der Zeit ja doch eine relativ große Baustelle, die auch natürlich unter einem gewissen Druck stand, was die Fertigstellung anbelangte und was das Tempo insgesamt anbelangt. Insofern war es schon sehr imposant zu sehen, mit welcher Power man diesen Hafen vorangetrieben hat.
Dann später haben sich dann andere Projekte noch so angeschlossen. Wie hat sich das dann weiter so entwickelt?
Naja, was für mich persönlich war ja schon die Wende 1990 dann auch inhaltlich fachlich ein Schnitt. Wir hatten ja bis dahin, also als Kombinatsbetrieb, haben wir ja die reine Planung gemacht. Sicher gab es Leistungsverzeichnisse, also was man heutzutage als Phase 6 bezeichnet, der HAI, also das Erstellen von Ausschreibungen, was natürlich einen anderen Charakter hatte, weil es gab ja in dem Sinne keinen Wettbewerb, sodass das, was wir geplant haben, im Grunde genommen alles Grundlage war für die spätere Ausführung dieses Kombinates. Und so hatten wir bis 1990 zum Beispiel keine Bauüberwachung. Also in der damaligen DDR hatte jeder Großbetrieb, jede öffentliche Verwaltung hatte im Prinzip eine Bauleitung und die Projekte, die dort umgesetzt wurden, wurden mit eigenen Bauingenieuren bedient und begleitet. Und für uns als Planer war wirklich die planerische Tätigkeit im Vordergrund bis hin zum Leistungsverzeichnis wurden erstellt, aber mehr mit dem Hintergedanken, dass man das verpreisen musste. Die Preise waren normiert. Also da hat ja sich keiner ausgedacht, was ein Kubikmeter Beton gekostet hat oder eine Tonne Stahl, sondern da gab es Kataloge, da stand das drin und die wurden verwendet. Aber trotzdem musste man es ja ausrechnen, damit man am Ende auch da wusste, was kostet ein Bürogebäude, was kostet eine Hafenanlage. Ja, und 1990 tat es sich dann dieses neue Feld der Bauüberwachung für uns auf. Also es war nicht üblich in den alten Bundesländern, dass die Großkonzerne Investbauleitungen hatten und die Bauvorhaben begleitet wurden. Das war eine Aufgabe von Planungsbüros. Und diese Aufgabe haben wir dann ab 90 aufgebaut, entwickelt und da bin ich hineingegangen, weil ich das spannend fand, wirklich direkt auf der Baustelle zu sehen, wie Projekte umgesetzt werden. Und insofern bin ich dann seit 90 in die Bauüberwachung gegangen, habe diesen Bereich quasi mit aufgebaut und ab 94 habe ich dann die Abteilungsleitung dort übernommen, sodass wir dann uns konzentriert haben und auch spezialisiert haben auf dieses Thema. Also wir haben dann Ingenieure heraus entwickelt, sag ich mal, aus dem Unternehmen, die dann von der Planung in die reine Bauüberwachung gegangen sind. Ist ja eine ganz andere Tätigkeit.
Absolut. Also im Prinzip muss ich mir so vorstellen, vom Reißbrett direkt auf die Baustelle.
Ja, genau. Ja, also dann bei den großen Baustellen war man ja rund um die Uhr auf der Baustelle und hat aus Bauherrensicht das Vorhaben begleitet. Das heißt Terminkontrolle, Qualitätskontrolle, natürlich auch das ganze Thema Preis, Nachträge bearbeiten, Rechnung prüfen. Also diese Palette hat man in der Bauüberwachung für den Auftraggeber ja quasi wahrgenommen und abgedeckt.
Letzte Frage zu diesem kleinen persönlichen Part. Wie kam dann sozusagen der letzte Schritt dann Richtung IL zustande?
Also wenn man die Frage stellt, wie kam ich 1985 zur IL, dann muss man im Hintergrund wissen, dass man in der damaligen DDR, wenn man studiert hat, im Grunde genommen keine Wahl hatte, wo man sich später bewerben konnte. Es gab also so ein Verfahren, wo man im Grunde genommen sich verpflichtet hat, dorthin zu gehen, wo man gebraucht wurde. Insofern war an den Hochschulen, Universitäten, da lag eine lange Liste mit allen Erfordernissen. Also die Unternehmen konnten sagen, wir brauchen Absolventen und dann konnte man sich dort eintragen. Ja, und da ich dieses Unternehmen aber nun kannte, bin ich dann am Ende auf das BMK zugekommen, weil mich das ein bisschen auch gereizt hat. Aber wenn man ganz ehrlich bin, also die fachlich-inhaltliche Seite, dann war ich beim Kaderleiter und es gab noch ein paar andere Aspekte, die wichtig waren. Zum Beispiel eine Wohnung. Es war ein Riesenproblem, in der damaligen DDR eine Wohnung zu kriegen. Und als ich hier mit dem Kaderleiter gesprochen habe, hat er mir gesagt, wenn du hier anfängst, kriegen wir das relativ zeitnah hin. Also solche Aspekte haben natürlich eine Rolle gespielt. Mal ganz abgesehen davon, dass es beim zentral geleiteten Kombinat war das Gehalt ein bisschen höher. Das war ja einheitlich, für alle immer gleich. Und diese zentral geleiteten Unternehmen haben ein bisschen mehr. Aber das war gar nicht der Ausschlag. Der Ausschlag war also mehr einmal die fachliche Seite und zum anderen, ja, der hat mir eine Wohnung zugesagt. Und er hat mir auch gesagt, ja, meine Frau, ich war damals schon verheiratet. Wenn die dann nun in Rostock keinen Job findet, dann kriegen wir das auch noch hin. Also, das waren schon klare Argumente, die mich dann auch dazu bewogen haben, gar nicht weiter. Ich habe mich also gar nicht weiter beworben. Ich habe diese Stelle angenommen und bin dann hier 85 gelandet.
Dann haben wir da auch jetzt einen Bogen geschlagen, einmal in Ihre persönliche Historie, aber auch schon zu IL. Dann würde ich jetzt einfach generell mal über 90 Jahre IL, dass wir da in dieses Thema einfach mal einsteigen. Sie haben es ja nun, kann man mit Fug und Recht sagen, viele Jahrzehnte mit begleitet. Wenn man jetzt mal die große Frage stellt, 90 Jahre in Roßlackner, wenn man da zurückblickt, welche Werte und welches Selbstverständnis machen das Unternehmen bis heute aus Ihrer Einschätzung? Was machte und macht IL denn über all die Jahrzehnte und auch politischen und wirtschaftlichen Änderungen hinweg so erfolgreich?
Ja, nun kann ich natürlich aus persönlichem Erleben über die 40er, 50er Jahre relativ wenig berichten. Aber auch wenn man ein bisschen in die Geschichte guckt, dann glaube ich, war immer auch, das war 1936 schon so, eine ganz starke Fachlichkeit im Hintergrund im Unternehmen. Und man hat immer über all die Jahre, auch im Hause Lackner und auch im Hause Inros dann hier in Rostock, man hat immer eine hohe Fachkompetenz gehabt. Also das, glaube ich, war ein Grundpfeiler für eine erfolgreiche Entwicklung. Und wenn ich die letzten 40, 50 Jahre nehme und gerade auch, wenn ich auf die Wende 1990 zurückgucke, dann glaube ich, war ein wirklich wichtiges Element, dass Mitarbeiter die Geschicke selbst in die Hand genommen haben. Ich glaube, das war ein wesentlicher Punkt. Und auch wenn man die letzten 40 Jahre reflektiert, dann glaube ich, war das schon immer so, dass sehr viel Herzblut auch von der Leitung im Unternehmen war und dass man am Ende es geschafft hat, ein Kollektiv zu formen, die gemeinsam nach vorne geblickt haben und das Unternehmen weiterentwickelt haben. Und das, glaube ich, war auch 1990 genau der entscheidende Punkt. Vorher hatte man ja in der ehemaligen DDR gar nicht die Möglichkeit, wirklich so kreativ etwas zu entwickeln. Und es waren doch auch Leute da, die das wollten. Und die diese Freiheitsgrade, die auf einmal da waren, auch genutzt haben. Und insofern, glaube ich, war das wirklich ein tragendes Element, dass man die Geschicke selbst in die Hand genommen hat. Und das ist ja das, was uns heute auch immer noch auszeichnet. Nach wie vor sind Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter, ich sag mal Gesellschafter, so dass dieser Hang, sich selber weiterzuentwickeln, das Unternehmen erfolgreich nach vorne zu bringen, glaube ich, liegt auch ein bisschen in der Ursache. Also wenn man in dieser Ursache, wenn man das Unternehmen hätte, wie viele, viele andere Unternehmen 1990 verkauft hat an irgendwelche Investoren, dann meine ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%, dass diese Entwicklung, so wie sie jetzt zustande gekommen ist, mit flächendeckender Aufstellung in Deutschland, mit einem internationalen Geschäft, von Rostock aus nie möglich gewesen wäre.
Also im Prinzip schon vor Jahrzehnten oder auch damals die Grundlagen schon gelegt, auch was das Selbstverständnis betrifft. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick in die DDR-Zeit. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen. Es ist natürlich ein völlig anderes politisches Umfeld gewesen und auch ein anderes wirtschaftliches Umfeld. Wie waren vielleicht auch so rückblickend, weil Sie können ja beide Bereiche durchaus beurteilen, die Unterschiede damals auch im Ingenieursverständnis. Sie haben es vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, auch was Planung betrifft. Es wurde viel vorgegeben. Also welche Unterschiede bestanden da zwischen Ost und West?
Naja, im Nachhinein, glaube ich, kann man das wirklich sagen, der entscheidende Unterschied war das ganze Thema Auftragsbeschaffung. Also in einem DDR-geführten Betrieb gab es Bilanzen, es gab einen Jahresplan und im Grunde genommen wusste man als Ingenieur im Januar, welches Projekt man im September auf dem Tisch hatte. Und dementsprechend wurden auch die Kapazitäten sortiert und dementsprechend wurde auch eine Urlaubsplanung integriert. Also man musste nicht akquirieren, man hatte einen Jahresplan und der wurde abgearbeitet und da war viel Systematik drin. Und insofern war also das tägliche Doing ganz anders geprägt. Nach 1990 war der entscheidende Unterschied, der wird beständig in der Fachlichkeit. Also eine Statik zu DDR-Zeiten, die wurde im Wesentlichen nicht anders aufgestellt als eine Statik unter neuen Vorschriften nach 1990. Also das war kein wirklicher Unterschied. Die eigentliche Planungsarbeit nicht. Aber dieses Drum und Dran in der Organisation mit dem ganzen Thema Gesellschaftsrecht, aber insbesondere das Thema Marketing, das Thema Auftragsbeschaffung, der Umgang mit Kunden, das Thema Öffentlichkeitsarbeit, das waren ja Felder, die wurden ja vorher nicht bespielt. Also man hatte ja eher manchmal also eine Kombinatsleitung oder eine Betriebsleitung die Aufgabe, ich sag mal Aufträge wegzumoderieren und nicht zu akquirieren. Das war also der entscheidende Unterschied, dass auf einmal ja das Marktumfeld erforderte, dass man wahrgenommen wurde, dass man sich als Unternehmen präsentiert und dass man wirklich Aufträge akquiriert, indem man über Angebote zu einer Auslastung kam, was natürlich zu einer Unsicherheit führt, weil sicher konnten wir damals im Januar nicht sagen, was wir im Mai oder im Oktober an Projekten auf dem Tisch haben. Das war viel kurzfristiger, das war schnelllebiger. Daran musste man sich gewöhnen. Also diese Planungssicherheit, die vorher da war, auch fürs Gesamtunternehmen. Also man konnte im Grunde genommen die Einnahmen im Januar, die konnte man planen bis Dezember, weil man wusste, welche Projekte kommen wann und wie werden die abgearbeitet. Und da gab es auch eine Zeitschiene und da hielt man sich dran. Das war natürlich weg. Also diese große Unsicherheit, die damit verbunden war, diese Planungssicherheit war weg. Auf einmal müssten Löhne gezahlt werden und man musste gucken, wie viel Geld hat man auf dem Konto und kriege ich dann wirklich in 3, 4, 5, 6 Monaten wieder Aufträge, die wiederum dazu führen, dass ich weiterhin, ich sag mal, ja, erfolgreich unterwegs war. Das war die große Umstellung.
Also es war ja im Prinzip der Step logischerweise von der Plan zur Marktwirtschaft. Wie waren das zu DDR-Zeiten, was das Thema Planen an sich, also diese, ich will so ein bisschen darauf hinaus, also viele Vorteile, man wusste ja im Prinzip im Januar schon, okay, im November kommt dann das und das. Es war ja eigentlich schon sehr, naja, in geordneten Bahnen, will ich mal sagen. Ja. Inwieweit war der Punkt Kreativität, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Inwieweit konnte man als Ingenieur kreativ tätig sein? Hat sich das verändert oder ist das so geblieben?
Ja, dazu muss man vielleicht auch sagen, die Fachlichkeit war immer eine besondere Stärke des Hauses. Auch vor 1990 hatte dieser Betriebsteil hier in Rostock, dieser Betriebsteil dieses Kombinates, eine relativ große Forschung und Entwicklungsabteilung. Also man war relativ früh auch in der Computerentwicklung vorneweg. Man hatte die erste große Zeichenmaschine aus den USA, schon 20 Jahre vor der Wiedervereinigung. Und man hatte da also sehr viel Innovation, man hat Bautechnologien entwickelt, man hat Bauprodukte entwickelt. Also zum Beispiel wurde weiterentwickelt ein Fähranleger, der von der Grundstruktur Schwimmkörper hatte. Da gab es Patente drauf. Also das Haus war schon immer, wenn es um bestimmte Entwicklungen geht, ein Stückchen vorneweg. Und gerade im Bereich der IT, also man hatte eine vereinheitlichte Montagebauweise entwickelt, die aus Fertigteilen bestand, die aus Katalogen zusammengesetzt wurde. Also man musste gar nicht mehr individuell wieder stückchenweise planen, sondern man hat vorgefertigt, man hat Fertigteile vorgefertigt. Man konnte also relativ schnell montieren und bauen, was am Ende schon, auch wenn ich an die heutige Zeit denke, wenn ich wieder über BIM rede, schon sehr fortschrittlich war. Also wir müssen teilweise da wieder hin, dass wir mehr standardisieren, dass wir mehr vereinheitlichen, um insgesamt in der Bauwirtschaft, ich sag mal, zeitgemäßer unterwegs zu sein.
Inwieweit spielte denn der maritime Ingenieurbau, Sie haben vorhin schon das Beispiel vom Kran gebracht, also Häfen, Wasserbau, Infrastruktur für IL eine wichtige Rolle. Und wenn man in die Gegenwart schaut, sind es ja auch durchaus internationale Projekte, die immer wieder auch maritimen Charakter tragen.
Ja, das ist ein besonderes Aufgabenfeld, wenn ich mir die maritimen Projekte angucke. Und da bin ich ja nicht nur bei Häfen, da bin ich auch bei Werften, da bin ich bei Küstenschutz, da bin ich bei Schleusen. Also auch im Binnenwasserstraßenbereich ist das ja ein großes Feld. Ja, und es ist einfach so, dass das Haus, gerade auch in Kombination mit dem Büro in Lackner in Bremen, haben wir da schon ein großes Know-how. Und in gewisser Weise auch ein Alleinstellungsmerkmal am Markt, weil es nicht so sehr viele Büros dieser Größenordnung gibt, die so komplexe Projekte wie zum Beispiel einen ganzen Hafen, im Moment planen wir einen kompletten Hafen in Ägypten, so einen kompletten Containerhafen aus einer Hand realisieren können. Also da ist ein Gleisanschluss, da sind Hochbauten, da ist eine Kehranlage, da ist Platzbefestigung, da ist eine Elektroversorgung. Also all das Ganze können wir aus einem Haus und das gibt es in Deutschland nicht allzu oft.
Glauben Sie, dass die Erfahrungen, die da in den vergangenen Jahrzehnten auch gesammelt wurden, auch wenn viele Mitarbeitende heute da gar nicht mehr tätig sind, aber dass sich das fortgesetzt hat, dass da IL bis heute in die Gegenwart davon profitiert?
Ja, das glaube ich schon, weil natürlich ein Prozess immer dabei ist, dass erfahrene ältere Kollegen dieses Know-how weitergeben. Und wenn ich mal das internationale Geschäft sehe, was natürlich schwerpunktmäßig auch durch das Haus Lackner hineingekommen ist, die gesamte Firma, dann war das schon maßgeblich. Und wenn ich da in Bremen bei der Rentnerweihnachtsfeier mich mit 80- oder 83-jährigen älteren Kollegen unterhalten habe, dann haben die halt auch berichtet, wie das in den 50er, 60er Jahren war. Und da ging man nach dem Studium, ohne dass man Französisch konnte, nach Togo und hat da 5 Jahre gelebt. Dann zog die Frau nach, dann wurden dort die Kinder geboren und nach 10 Jahren ging man wieder zurück nach Deutschland. Also da hat man von den Älteren partizipiert. Als ganz junger Mensch ging man da mit. Ja, und wenn man da 10 Jahre an der Seite oder vielleicht 5 Jahre an der Seite von so einem erfahrenen Ingenieur unterwegs war, dann hat man natürlich viel aufgenommen und hat das Know-how weitergegeben.
Absolut. Und davon profitiert IL bis heute. Nun lassen Sie uns nochmal diesen Sprung in die Wendezeit, in die Wirren der Wendejahre machen. Ist ja kein Geheimnis, dass viele Unternehmen aus der ehemaligen DDR zur Wendezeit nicht nur große Probleme hatten, sondern dann einfach auch schließen mussten, geschlossen wurden. INROS hat den Sprung, wenn man so will, in dieser Zeit geschafft. Vielleicht können Sie nochmal so ein bisschen den Weg in diesen, ja, es waren ja Monate, wenige Jahre, zeichnen, wie dieser Umbruch gelungen ist.
Ja, ich glaube schon entscheidend war, dass einige für sich selbst erkannt haben, dass es sinnhafter ist, die Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Und sicherlich als Betriebsteil eines Kombinates waren die Entscheidungsspielräume schon auch eng. Und der ein oder andere, der das auch erlebt hat, hat gedacht, das machen wir jetzt anders. Wir wollen selber bestimmen, wohin die Reise geht. Und wir wollen nicht fremdbestimmt werden. Und wir wollen nicht von anderswo irgendwelche Befehle kriegen und Sachen machen müssen, die wir vielleicht gar nicht verstehen. Sondern wir machen selbst. So. Und das, glaube ich, da gab es Initiatoren, wenn ich an Herrn Disco denke oder auch Herrn Schnabel, die da ein bisschen vorne weggegangen sind. Und am Ende haben sich ja 22 Kollegen dazu entschlossen, was damals sicher auch sehr schwierig war, dieses Büro von der Treuhand abzukaufen. Denn die Beträge, ich meine aus heutiger Sicht, ja kann man sagen, das war übersichtlich. Aber wenn man überlegt, dass damals so ein Ingenieur 1200 Mark verdient hat, dann waren das schon gewaltige Summen. Und die mussten damals ihre Häuser oder Ferienhäuser verpfänden oder Kredite aufnehmen gegen Lebensversicherung, um überhaupt bei den Banken entsprechendes Kapital zu kriegen. Also das war schon ein großes Wagnis.
Aber es ist ja auch ein unfassbar mutiger Schritt.
Ja, natürlich. Ja, in der Zeit. Ja. Ich meine, da war ja alles in Bewegung. Und man konnte ja auch schwer vorhersehen, wie wird sich das denn entwickeln. Also 1990, gerade in der Zeit der Wende, es war ja auch quasi keine Arbeit da. Die Auftraggeber haben sich auch alle umorganisiert. Und wir haben zunächst auch mal kurz gearbeitet. Also es ging ja gar nicht so nahtlos weiter. dass man einfach sagen konnte, jetzt lief das hier durch. Und das musste sich stabilisieren, das mussten sich Auftraggeberstrukturen wieder entwickeln, die müssen auch wieder investieren wollen. Das hat schon alles ein bisschen gedauert. Und in der Zeit zu sagen, ich nehme mir mal wirklich, ich verpfände mal ein Familienhaus und setze auf Indus Lackner, das war schon mutig.
Wie ging es dann weiter? Hat man sich dann relativ schnell, sagen wir mal, Anfang der 90er entwickelt? Ich will jetzt natürlich ein bisschen auf die Frage hinaus, inwieweit es dann zu einem Zusammenschluss, zur eigentlichen Fusion zweier erfolgreicher Unternehmen kam. Wie ging das vonstatten?
Naja, ich habe natürlich ab 94 ein bisschen besseren Einblick in die Leitung, weil ich ab 94 Abteilungsleiter geworden bin für das Baumanagement damals. Und insofern natürlich dichter war an bestimmten Entscheidungen und auch an bestimmten Gedankengängen, die da waren. Und eins war klar, nach einem anfänglichen Boom 92, 93 wurde ja doch eine Menge investiert, Aufbau Ost lief und es gab genug Bauvorhaben, war uns doch relativ schnell klar damals, dass das so nicht weitergeht. Und wir waren in Rostock 150, 160 Mitarbeiter und man hat doch relativ schnell erkannt und hat gesagt, wenn wir auf Dauer in dieser Größenordnung weiter tätig sein wollen, dann müssen wir territorial und fachlich uns weiterentwickeln. Wir brauchen Standorte nach wie vor. Ja, braucht man eine gewisse Örtlichkeit in Deutschland, wenn man Aufträge haben will. Da macht es schon Sinn, Büros in Hamburg oder in Berlin zu haben, wenn man in der Region tätig sein will, aus ganz verschiedenen Gründen. Ja, und das hat man erkannt, also zum einen eine fachliche Erweiterung, zum anderen eine territoriale Erweiterung, sodass man systematisch begonnen hatte, auch schon 94, 95, Tochtergesellschaften zu gründen, beispielsweise das ganze Thema Brückenbau. Wir haben bis 1990 waren wir im Infrastrukturbereich /Brücke/Straße nicht tätig. Man hat das also ausgebaut. Man hat angefangen, Fachleute auszubilden, zu qualifizieren, die also Brücken planen konnten, die Autobahnen planen konnten. Da hat man eine separate Gesellschaft gemacht, die sich speziell nur mit dem Thema Brücken beschäftigt haben. Oder das ganze Thema Umweltplanung war vorher nicht so. Man hat also eine Gesellschaft entwickelt, die sich mit dem Thema Umweltplanung beschäftigt hat. Also eine fachliche Erweiterung und eine territoriale, indem man überlegt hat, wo kann man sich territorial in Deutschland dann noch weiter etablieren? Und Hamburg war zum Beispiel oder auch Berlin, sodass man also Niederlassungen gegründet hat oder teilweise auch mit Beteiligungen in andere Unternehmen mit reingegangen ist, um also die fachliche und die territoriale Ausbreitung zu erweitern.
Und wie kam dann Bremen ins Spiel?
Ja, Bremen ist eine Geschichte, die ich mir vom Hörensagen habe erzählen lassen. Also unser damaliger Geschäftsführer, der Herr Litzko, der hat in Dresden studiert. Und ein Studienkollege war zu der Zeit, also nach 1990, Geschäftsführer bei Lackner in Bremen. Der Professor Lackner hat das Büro verkauft, altersbedingt verkauft, an einen Großkonzern. Und ja, und dann waren die als, aus meiner Sicht, 77. Rad am Wagen bei so einem Großkonzern anhängig, als kleines Ingenieurbüro. Nach dem, was mir die Bremer Kollegen auch mal so erzählt haben, haben die sich da auch nicht wirklich wohlgefühlt. Und insofern haben die sich bei einer Tagung mal getroffen, der Herr Litzko und sein Studienkollege, und haben über die Zukunft gesprochen. Und da kam halt raus, dass die verkauft werden soll. Und dann ist die Idee entwickelt worden, dass man sagt, das können wir zusammentun. Wir als Inros gehen damit rein und ihr mit euren leitenden Mitarbeitern. Und so ist es dann auch gekommen, dass also quasi im Management Buyout, wie einige Jahre zuvor in Rostock, das Bremer Büro aus diesem Konzern herausgekauft wurde.
Was waren dann die weiteren Schritte? Nun muss man sich ja vorstellen, es sind, wenn man so will, ja zwei Unternehmen, die dann auch langsam zusammenwachsen müssen. Wie war so auch die Unternehmenskultur? Gab es vielleicht auch gewisse Unterschiede? Musste man erst noch sozusagen zusammenwachsen? War das auch ein Prozess?
Ja, natürlich. Man muss dazu sagen, dass wir zunächst ja eine Inros Holding hatten und unter dieser Holding waren die einzelnen Firmen angegliedert. Da gab es das große Planungsbüro in Rostock, die Inros Planungsgesellschaft, da gab es das Büro in Bremen, Professor Dr. Lackner, Partner, da gab es eine Firma, die hieß GUT, die machte Umweltplanung, da gab es eine Firma KGP, die machte Brückenplanung. Also unter dem Dach der Holding waren am Ende 8, 9 Firmen angesiedelt, Wisseroth kam nachher noch dazu. Und ja, am Ende trat man einzeln auf, wenn man große Projekte anging, bildete man eine Arbeitsgemeinschaft, um gemeinsam dann diese Projekte zu realisieren. Aber es war natürlich vom Handling ein bisschen schwierig. Man musste dem Auftraggeber erstmal eine halbe Stunde erklären, dass man eigentlich irgendwie zusammengehört, aber unterschiedliche Marktauftritte hatte, unterschiedliche Namen hatte, unterschiedliche Geschäftsführer hatte. So dass es, das war 2003, mal eine große Geschäftsführersitzung gegeben hat, die gab es jährlich mehrfach, wo alle Geschäftsführer zusammenkamen und wo man dann mal gemeinsam gesagt hat, wie wollen wir denn hier weitermachen. Und da ist die Idee entwickelt worden, das war bei einer Fährfahrt von Rostock nach Helsinki, da ist die Idee entwickelt worden, dass man sagt, Mensch, eigentlich, wenn wir zukunftsweisend unterwegs sein wollen, dann müssen wir die Kompetenz bündeln, wir müssen die Standorte zusammenfassen. Das heißt, wir brauchen einen einheitlichen Marktauftritt, der dann die gesamte Fachlichkeit, die wir haben im Haus, vertritt und der dann halt 7, 8, 10 Standorte damals in Deutschland hat. Und das alles unter einem Dach mit einer einheitlichen Geschäftsführung, das bringt Synergien, das schafft einen ganz anderen Marktauftritt.
Aus heutiger Sicht absolut goldene Entscheidung, weil das sicherlich auch die Grundlage war zu den wirtschaftlich erfolgreichen Jahren, die folgen sollten bei Inrost Lackner. Heute ist es ein international tätiges Architektur- und Ingenieurbüro mit weltweit mehr als 1100 Mitarbeitenden. Das fällt ja durchaus auch in Ihre Amtszeit als Vorsitzender der Geschäftsführung. Welche Entscheidungen waren rückblickend mutig, vielleicht sogar ein Stück weit riskant, aber auch entscheidend für diesen Erfolg? Das, was wir eben gerade besprochen haben, war sicherlich ja, eine Grundlage. Und was dann folgte, können Sie da mal so ein bisschen uns abholen, wie die folgenden Jahre verliefen?
Naja, dieser Entwicklungsprozess, der hat sich ja fortgesetzt. 2004 war da sicherlich ein Meilenstein, aber auch danach sind ja, wenn ich zum Beispiel an internationale Aktivitäten denke, wir haben dann systematisch aus Niederlassungen einzelne Gesellschaften im Ausland gemacht, sodass auch da eine gewisse Selbstständigkeit da war und auch dort dieses Prinzip, was wir im Haupthaus haben, weitergeführt, dass also leitende Mitarbeiter Gesellschafter wurden, sodass wir also jetzt, das ist wirklich ein Meilenstein in den letzten Jahren gewesen, dass wir von teilweise Niederlassungen oder nur Büros jetzt selbstständige Firmen gemacht haben, ob das jetzt in Togo so ist oder in Vietnam oder in Kambodscha oder jüngst auch in Indien, sodass wir also auch dort unter Beteiligung der leitenden Mitarbeiter, also Gesellschaften haben, die sich am Markt behaupten können und die natürlich auch ein Stück weit selbstständig am Markt unterwegs sein können und nur das Haupthaus im Hintergrund haben und dass man natürlich sich bei bestimmten Projekten ergänzt, ist selbstverständlich, aber man hat dadurch eine hohe Eigenständigkeit und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Schritt gewesen und das klappt natürlich nicht immer. Und natürlich geht man ein Risiko ein und natürlich sind derartige Entwicklungen gerade auch im Ausland immer mit erheblichen Kosten verbunden, mit viel Engagement von den Mitarbeitern, die sich da einbringen und das gelingt nicht immer. Also wenn ich jetzt an die letzten 10 Jahre denke, na klar, war auch Inrost Lackner drauf und dran, sich stärker in Russland zu engagieren. Und wir haben eine Niederlassung eröffnet und haben Personal ausgebildet und haben Leute in St. Petersburg gehabt. Ja, und da ist natürlich mittlerweile nichts von da. Also gewisse Sachen kann man einfach nicht vorhersehen. Und dass der Markt sich so entwickelt, wie er das im Moment gerade getan hat, gerade auch in Richtung Osteuropa, das ist ein Risiko, was man eingeht. Wir haben Industrie begleitet, die nach Russland gegangen ist. Wir haben Häfen geplant für internationale Investoren in St. Petersburg. Das findet natürlich alles nicht mehr statt. So dass man also auch da natürlich am Ende hat das Geld gekostet.
Aber das war ja ein Punkt der weltpolitischen Lage, mit der man ja im Prinzip rechnen muss, aus heutiger Sicht, aber niemals rechnen kann.
Ne? Genau, also, aber sowas passierte halt eben und insofern ja hat man auch immer auf diesem Weg natürlich Wagnisse, die man nicht immer vorhersehen kann und die auch zu Verlusten führen. Ne? Das ist ja nicht, das kostet ja Geld, wenn man so eine Niederlassung aufbaut mit allem, was dazugehört.
Ich wollte nochmal ganz kurz auf den Punkt hinaus, was Sie gerade sagten, sozusagen eigenständig, vermeintlich eigenständige Firmen vor Ort beziehungsweise Büros zu gründen, die eine gewisse Eigenständigkeit haben. Ist es da auch nochmal ein Punkt, einfach dort Einheimische, unter anderem einheimische Expertinnen und Experten zu haben, Mitarbeitende zu haben, die den Draht auch zu den lokalen Behörden haben, wo es natürlich viel auch um Genehmigungen geht, um dort einfach vor Ort voranzukommen, erfolgreich zu sein, also diese Philosophie zu verfolgen. Vielleicht können Sie da nochmal einen Satz zu sagen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig aus mehrerlei Gründen. Es ist wichtig, auch regionales Personal verstärkt zu beschäftigen. Das hat man sicherlich, wenn ich an ganz alte Projekte denke, die Bremer in Togo hatten, die Bremer Kollegen sind seit über 50 Jahren in Togo tätig, hat man schon immer getan. Aber in dem Maße, wie wir es jetzt tun, wir beschäftigen in Togo gute 40 Mitarbeiter, davon haben 2 oder 3 einen internationalen Hintergrund, also Deutsche oder Franzosen oder so, vor dem Hintergrund der Sprache, aber die überwiegende Mehrheit sind Mitarbeiter aus der Region und das ist im doppelten Sinne wichtig. Klar, zum einen verstehen die natürlich ihre Mentalität und das Umfeld viel besser, aber zum anderen gibt es natürlich mittlerweile in diesen Ländern auch genug qualifiziertes Personal und wir sehen darin auch schon eine Aufgabe, diese dann zu beschäftigen. Also das, was man vielleicht vor 50 Jahren noch oder vor 40 Jahren gemacht hat, dass man mit 2, 3 deutschen Ingenieuren in ein Land gegangen ist, hat ein Projekt realisiert, ist hinterher wieder nach Hause gefahren. So verstehen wir uns auch nicht mehr. Wir wollen natürlich auch mit dem, was wir dort tun, in gewisser Weise auch was fürs Land tun. Und dazu gehört natürlich auch regionale Leute zu beschäftigen, damit die unter Arbeit und Brot kommen und damit auch eine ganz andere Beziehung vielleicht zu dem haben, was da passiert und entsteht.
Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken auf Ihre Amtszeit, welche Projekte sind Ihnen da wirklich auch nachhaltig in Erinnerung geblieben?
Ja, wenn ich über meine Projekte spreche, dann sind es immer die mit den größten Herausforderungen. Das heißt immer die, wo man wundern, wenn man am Anfang gestartet ist, am wenigsten wusste und hinterher richtig klug war. Also ich bin mit 32 Jahren doch als relativ früher oder junger Ingenieur nach Lübeck gegangen und habe da eine Bauüberwachung gemacht für einen Hafenausbau von 50 Millionen. Auf der anderen Seite standen dann halt Bauleiter, die alle 25 oder 30 Jahre Berufserfahrung hatten. Da hat man sich schon entwickelt. Also insofern denke ich schon gerne an die Zeit zurück. Ja, und danach habe ich dann die Bauüberwachung begleiten dürfen für die Werft in Wismar. Das war ja ein Projekt mit 500 Millionen und am Ende hat uns das von 94 bis 98 beschäftigt. Ein Riesenprojekt, wo ja auch alles dabei war, von den hafentechnischen Anlagen bis hin zu dem doch relativ großen Dock und diese gigantische Halle da mit 360 Meter Länge und 73 Meter Höhe und 155 Meter Breite. Das ist ja schon eine außergewöhnliche Dimension. Und das begleiten zu dürfen, ja, das war schon eine Herausforderung, aber hat Spaß gemacht.
Herr Lemke, wunderbare Einblicke, die Sie uns ja hier heute gegeben haben und eine kleine Zeitreise, die wir unternommen haben. Deswegen würde ich jetzt auch schon mal zu meiner Abschlussfrage kommen. Was würden Sie sich wünschen, wenn in weiteren 10 Jahren auf die Geschichte von Inros Lackner zurückgeblickt wird? Also es ist sozusagen der Blick jetzt ein Stück weit in die Zukunft. Wir sind in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, aber ihr habt, glaube ich, bewiesen in den vergangenen Jahrzehnten, dass man da auch durch stürmische Zeiten gehen kann.
Ja, 10 Jahre, 100 Jahre Inros Lackner. Also das ist schon dann wirklich auch ein Ereignis, was man, denke mal, auch noch viel intensiver auch marketingmäßig begleiten wird und feiern wird, als das für 90 Jahre der Fall ist. Nichtsdestotrotz ist es eine lange Zeit, 10 Jahre. Und was ja immer wieder schwerfällt, ist, ich sag mal, nach vorne zu schauen. Was ich mir wünsche, ist klar, dass das Unternehmen sich weiterhin positiv entwickelt, dass man ja auch dieses Miteinander pflegt, dass man sich wechselseitig hilft, dass wir das entsprechende Fach-Know-how haben, dass wir mit der Zeit gehen, dass es ein Kollektiv gibt, was also gemeinsam das nach vorne bringen will. Und am Ende ist jeder Mitarbeiter da gefragt, jeder hat die Chance, sich hier einzubringen und einen Beitrag dafür zu leisten, dass es erfolgreich nach vorne geht. Denn von alleine läuft ja am Ende gar nichts. Insofern ist es dieses Team, was sich der Aufgabe bewusst sein muss. Und ich sage immer, das Umfeld ist, wie es Umfeld ist. Am Ende ist die Frage, was macht man daraus? Wie stellt man sich auf? Wie geht man bestimmte Sachen an? Und ich würde mir wünschen, dass sich das Unternehmen weiter erfolgreich entwickelt, dass wir es schaffen, unsere Standorte auszubauen, dass wir teilweise auch die Fachlichkeit weiterentwickeln. Es wird ein Riesenthema mit der IT, mit der KI auf uns zukommen. Wir werden unsere Arbeitswelt komplett ändern müssen. Das bringt auch in unserem Planungsalltag gravierende Veränderungen. Die zu meistern, die in den Griff zu kriegen, sich dementsprechend umzustellen, erfordert eine hohe Flexibilität von allen. Auch Einsatzbereitschaft, weil nichts passiert von alleine. Man muss sich umstellen und das ist bekanntermaßen ja schon auch immer das Schwierigste, was ein Mensch machen kann, sich umzustellen, sich anzupassen. Und das muss uns gelingen, sodass wir am Ende wirtschaftlich erfolgreich sind. Also auch wenn man das heutzutage gar nicht mehr sagt, aber bei allem, was man tut, muss man wirtschaftlich erfolgreich sein. Ohne wirtschaftlichen Erfolg sind alle Entwicklungen Schall und Rauch. Man kann über viele Sachen reden, man braucht den finanziellen Hintergrund, um das auch leisten zu können. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Und wenn man das schafft, dann bin ich sehr optimistisch. Wir haben sehr gute Bedingungen. Ja, auch wenn ich mir den Auftragsvorlauf angucke, wenn ich mir sehe, wie wir fachlich aufgestellt sind, dann bin ich schon sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird, mit dem Team, was wir haben, da erfolgreich nach vorne zu kommen.
Herr Lemke, dem habe ich nichts hinzuzufügen. 90 Jahre Inros Lackner. Erstmal herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und alles, alles Gute.
Ich bedanke mich.